SRF 3.
Hilfe aus Den Haag. Das UNO-Gericht verurteilt die Vereinigten Arabischen Emirate, weil sie seit über einem Jahr den Nachbarn Katar boykottieren. Hilfe fehlt. Im Urne-Ursenental müssen Schafhirte ohne Schutzhunde auskommen, den Wanderern zuliebe. Hilfe zu wenig effizient. Die UNO wollte die AIDS-Epidemie bis 2030 weltweit bekämpft haben, doch dieses Ziel wird sie bei weitem verfehlen. Am Mikrofon ist Daniel Hubacher. Es kriselte ganz gewaltig vor über einem Jahr am Persischen Golf. Katar wurde von seinen Nachbarstaaten isoliert. Die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien und Bahrain, aber auch Ägypten verhängten Boykotte. Diese Boykotte sind auch heute, 14 Monate später, in Kraft. Doch nun bekommt Katar Unterstützung vom Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Die UNO-Richter bezeichnen die Maßnahme als diskriminierend. Fredrik Steiger.
Spannung heute in Den Haag. Erstmals fällte der UNO-Gerichtshof ein Urteil in der Katar-Krise. Ihren Anfang nahm sie im Frühsommer 2017, als vier arabische Länder Katar bestraften, weil es Terroristen unterstützt und zu enge Beziehungen zum Iran gepflegt haben soll. Wirtschaftsboykotte, Luftraumsperrungen und Grenzabriegelungen sollten das winzige, aber superreiche Emirat in die Knie zwingen, was bisher nicht gelang. Nachdem eine Entspannung nicht in Sicht ist, wandte sich Katar nun an den UNO-Gerichtshof, und zwar wegen Verstößen durch die Vereinigten Arabischen Emirate gegen das Diskriminierungsverbot. Familien seien wegen Landesverweisen auseinandergerissen worden. Katarer hätten ihren Arbeitsplatz und ihr Haus verloren. Medizinische Versorgung würde ihnen verwehrt und Studenten könnten ihr Studium nicht mehr beenden, erklärte vor Gericht der katarische Anwalt Mohamed Abdulaziz Al-Kulaifi. Alles falsch, erwiderte Said Ali Al-Nawais, der Fürsprecher der Arabischen Emirate.
My country was falsely accused of expelling Qatari citizens.
Das oberste UNO-Gericht stellt sich jetzt weitgehend an die Seite Katars. Erstens erklärt es sich zuständig für dessen Klage, verlas Gerichtspräsident Abdul Qawi Ahmed Yusuf in der Urteilsbegründung.
The court concludes that it has jurisdiction.
Außerdem verhängte er vorsorgliche Maßnahmen gegen die Emirate. Die Probleme seien akut. Um irreparablen Schaden abzuwenden, könne man nicht zuwarten, bis ein abschließendes Urteil vorliege. Konkret:
The United Arab Emirates must ensure that families.
Die Vereinigten Arabischen Emirate dürfen Familien nicht länger trennen, Studenten sollen ihre Ausbildung abschließen können und Katar vor emiratischen Gerichten klagen. Für die Vereinigten Arabischen Emirate ist das eine Schlappe und indirekt auch für Saudi-Arabien, Bahrain und Ägypten. Gegen sie konnte allerdings nicht geklagt werden, weil sie das Diskriminierungsverbot gar nie unterzeichnet hatten. Für Katar hingegen ist es bereits der zweite Sieg in kurzer Zeit vor einer UNO-Instanz. Vor kurzem erklärte sich nämlich die UNO-Zivilluftfahrtbehörde ICAO für zuständig, im Fall der Luftraumsperren für Flüge von und nach der katarischen Hauptstadt Doha zu entscheiden. Katars Gegner wehren sich dagegen. Eine politische Krise wird also zurzeit in der UNO ausgetragen, Zwischenbilanz 2:0 für Katar.
Nun zu den Nachrichten des Nachmittags. Große Trockenheit macht an verschiedenen Orten in Europa Probleme, aber auch bei uns, Karin Britsch.
In der Region Basel etwa vertrocknen zahlreiche Bäume. Teilweise brechen noch grüne Äste einfach ab, was eine große Gefahr für Waldspaziergänger ist, wie die Behörden warnen. Einzelne Waldgebiete sind deshalb sogar gesperrt. Der derzeitige Vorgang sei ungewöhnlich, so das Amt für Wald bei der Basel. Normalerweise würden Bäume, wenn sie zu wenig Wasser haben, einfach ihre Blätter vorzeitig fallen lassen und im Jahr darauf wieder austreiben. Warum dieses Jahr viele Bäume absterben, sei unklar. Mögliche Erklärungen wären Spätfolgen des Sturms Burglind oder der Klimawandel. Trocken ist es auch in Griechenland. Nahe des Küstenortes Kineta ist deshalb ein Waldbrand außer Kontrolle geraten. Viele Bewohner haben ihre Häuser in Panik verlassen. Der Brandherd ist so groß, dass Rauchwolken die Sonne im rund 40 Kilometer entfernten Athen verdunkeln, meldet das griechische Staatsfernsehen. Im Kampf gegen die Flammen seien unter anderem 5 Helikopter im Einsatz. Erschwert würden die Löscharbeiten durch starken Wind. Die Immunschwächekrankheit AIDS ist noch längst nicht besiegt. Zu diesem Schluss kommen Teilnehmer der Welt-AIDS-Konferenz in Amsterdam. Dieses internationale Treffen hat heute begonnen. Experten warnen gar vor einem Rückschlag beim Kampf gegen die Krankheit. 1,8 Millionen Menschen haben sich letztes Jahr mit dem HIV-Virus angesteckt. Das seien zwar weniger als im Jahr davor, der Rückgang gehe aber nicht schnell genug, um die Ziele zu erfüllen, welche sich die UNO gesetzt hat. Die UNO will die Epidemie bis 2030 besiegt haben. In der irakischen Stadt Erbil haben Unbekannte ein Verwaltungsgebäude der kurdischen Regionalregierung angegriffen. Die drei Angreifer hätten sich Zugang verschafft und mehrere Geiseln genommen, melden die lokalen Behörden. Nach einem mehrstündigen Gefecht seien die drei Täter getötet worden, auch ein Polizist sei ums Leben gekommen. Die Behörden vermuten die Terrormiliz IS hinter den Angreifern. Diese ist in Irak in den letzten Wochen wieder aktiver geworden, bis jetzt aber nicht im Kurdengebiet. Die Börsendaten von SIX, der Swiss Market Index, liegt im Moment bei 8.960 Punkten, minus 0,3%. Der Dow Jones Index in New York fällt um 0,2%. Der Euro wird zu 1.16,16 gehandelt, der Dollar zu 99,22 Rappen. Das Wetter heute Abend und auch morgen scheint meist die Sonne. In den westlichen Alpen, im Südwallis und im Nordtessin gibt es gegen Abend stellenweise Schauer oder Gewitter. Mit rund 30 Grad wird es morgen heiß.
Info 3 Abend.
In der Zentralschweiz sind Schafbesitzer und Hirten alarmiert. Vor wenigen Tagen wurden in der Region Schafe gerissen, vermutlich von einem Wolf. Was tun, um die Tiere zu schützen? Das fragt sich etwa der Schafhirte im Urner-Urseren-Tal. Denn dort dürfen seit diesem Sommer keine Herdenschutzhunde mehr eingesetzt werden, wegen der Touristen im Gebiet. Marlies Zender hat den Hirten auf seiner Alp besucht.
Auf der Unteralp im Urserntal, im steilen Gelände auf rund 1800 Metern, weiden die Schafe von Bauer Ernst Vogel. 1100 Tiere gehören zur Herde. Vogel hirte seit einigen Jahren in diesem Gebiet, bisher mit Schutzhunden. Diesen Sommer muss er jedoch ohne Hunde auskommen. Die Landbesitzerin, die Korporation Ursern, hat es verboten, sagt Vogel. Der Grund ist...
Angriff von Touristen, hat es geheissen. Also es ist ein einziger Fall gemeldet worden und mir nicht.
Das Urserntal mit Andermatt ist beliebt bei Wanderern und Velofahrerinnen. Diese Gäste will die Kooperation Ursern nicht vergrämen. Um seine Schafe vor dem Wolf zu schützen, müsste Vogel einen Nachtpferch mit elektrischem Zaun einrichten.
Also hier oben ein Pferch zu machen, im steilen Gelände, ist gar nicht möglich. Wir müssen auf Flächen runter. Und hier in der ebnigeren Flächen, das ist Kühe- und Rinderweide. Und dort sind wir eigentlich nicht erwünscht, logischerweise.
Auch personell sei das zu aufwendig, sagt Vogel. Ein zusätzlicher Hirte müsste den Nachtpferch immer wieder auf- und abbauen. Denn die Herde zieht nach kurzer Zeit weiter in höher gelegene Gebiete, um zu weiden. Der Konflikt im Urserental ist der nationalen Fachstelle Herdenschutz bekannt. Einerseits der Wolf, der sich dort aufhält und geschützt ist. Andererseits will man die Alpen weiterhin bewirtschaften und die Schafe vor dem Wolf schützen. Kommt hinzu, dass das Gebiet touristisch genutzt wird. Ein generelles Verbot von Herdenschutzhunden löse keine Probleme, sagt Daniel Mettler, Leiter der Fachstelle. Nötig sei ein Miteinander.
Dass von allen Seiten, das heisst von Seiten des Tourismus, von den Gemeinden oder den Grundeigentümern der Alpen und auch den Bewirtschaftern ein gegenseitiges Verständnis entsteht, wo man auch Kompromisse eingehen muss.
Dass Herdenschutzhunde teilweise verboten werden, zum Beispiel am Wochenende von der Schafherde ferngehalten werden oder dass Wanderwege umgeleitet werden. Für Schäfer Ernst Vogel gibt es zurzeit jedoch keine Kompromisse. Er hofft aufs Glück, dass der Wolf seine Schafe verschont.
Info 3 Abend.
Es sind solche Bilder vom Syrienkrieg, die man nicht vergessen kann. Ein Mann mit weißem Helm auf dem Kopf rennt mit einem blutverschmierten Kind in den Armen vor den Bomben weg. Die sogenannten Weißhelme in Syrien wurden mit solchen Bildern von Rettungsaktionen mitten im Gräuel des Syrienkrieges weltberühmt. Die Retter erhielten für ihre Menschlichkeit und ihren Mut 2016 den alternativen Nobelpreis. Die Weißhelme gerieten aber auch wegen angeblich gefälschter Rettungsvideos in die Kritik und für die syrische Regierung sind sie schlichtweg Terroristen. Und deshalb seien sie in höchster Gefahr, hieß es gestern in Israel. Ein Teil der Weißhelme wurde aus Syrien in Sicherheit gebracht. Doch warum setzt sich Israel für die Weißhelme ein? Nahostkorrespondentin Susan Brunner.
800 Weißhelme hätten israelische Soldaten in einer Nacht- und Nebelaktion vom Samstag auf den Sonntag in der Nähe der Golanhöhen gerettet und dann nach Jordanien gebracht. Das ließ das israelische Regierungspresseamt verlauten. Die jordanische Regierung sagte dann aber wenig später, nur 422 Menschen seien bei ihnen angekommen. Das war der erste Widerspruch in der Geschichte. Es gibt noch weitere. Jordanien lässt keine syrischen Flüchtlinge mehr ins Land, obwohl sich Zehntausende an seiner Grenze stauen. Begründung: 1,3 Millionen habe das Königreich bereits aufgenommen, mehr könne es nicht verkraften. Warum hat das Land denn genau diese 400 Menschen trotzdem ins Land gelassen? Aus humanitären Gründen und weil sich Großbritannien, Deutschland und Kanada verpflichtet hätten, diese aufzunehmen, sagte ein Sprecher des jordanischen Außenministeriums. Zurück zur Rettungsaktion. Wenn sich doch Zehntausende von Flüchtlingen an den Grenzen zu Jordanien und Israel stauen, wie konnten dann israelische Soldaten einfach nach Syrien gehen und nur diese gut 400 Weißhelme sicher über die Grenze bringen? Die israelische Tageszeitung Haaretz stellt den Behörden genau diese Frage. Antwort: Ja, man habe sich tatsächlich Sorgen gemacht, die Rettungsaktion könnte von anderen Flüchtlingen gestört werden. Aber dank einem Abkommen mit Russland, Syrien und syrischen Rebellen in der Grenzregion hätten sich die Rebellen zurückgezogen. Und mit ihnen alle Flüchtlinge. Freies Geleit also für die Weißhelme. Würde die Evakuation von Weißhelmen nicht die syrische Regierung erzürnen? Diese betrachtet die weltbekannten freiwilligen Helfer nämlich als Terroristen, die vom Ausland finanziert sind. Die Reaktion aus Damaskus fiel bisher aber eher lau aus. Israel habe Terroristen aus dem Land geschmuggelt, berichtet die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana. Und wenn die Evakuation mit dem Segen des syrischen Machthabers Bashar al-Assad stattgefunden haben sollte, dann sei Israel mindestens indirekt Partner des Assad-Regimes, mutmaßt die israelische Tageszeitung Haaretz. In Jordanien wird die Geschichte in den Medien heute tiefgefahren. Keine neuen Informationen, nur dass die Aufgenommenen spätestens in einigen Monaten das Land wieder verlassen sollten. Wer die vorläufig Aufgenommenen wirklich sind, warum die Israelis wussten, dass sie Weißhelme und ihre Angehörigen retteten, auf diese Fragen gibt es vorläufig keine Antworten.
Das ist Info 3 auf SRF 3 und Virus online gibt es uns unter srf.ch/news. Im Studio heute Maybrit Horlacher und Daniel Hubacher.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.